Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen hier bei uns bei einer Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich begrüße jetzt zur letzten Folge in 2025 von einer Halbzeit HSV meinen Podcastpartner, der natürlich, wir sind ja einen Tag vor Weihnachten, den Weihnachtsbaum stilecht in schwarz-weiß-blauen Kugeln geschmückt hat. Moin, Ben.
Moin, Tim. Ja, selbst die grünen Tannennadeln habe ich blau angestrichen, um da keine Erinnerung an gewisse Vereinsfarben zu wecken. Hast du wahrscheinlich genauso gemacht, oder?
Ich habe tatsächlich selber gar keinen Baum, weil ich in die Heimat fahre, aber ich habe Anweisungen vorausgeschickt mit der Post. Mal sehen, ob sie umgesetzt wurden. Mein Bruder ist ja auch da, der ist ja auch bekennender HSV-Fan. Also ich gehe davon aus, dass da zumindest ein bisschen was gegen das weihnachtliche Grün getan wird.
Sehr gut.
So, Weihnachten, gutes Stichwort. Weihnachten ist ja auch die Zeit, Geschenke zu machen. Und ich kann schon sagen, oder finde, der HSV hat mit diesem Dezember den Fans einige Geschenke gemacht. Wenn man Hoffenheim mal so ein bisschen ausklammert. Und das größte Geschenk jetzt eigentlich dann noch zum Ende hin, jetzt der Punkt gegen Champions League Team aus Frankfurt, oder, Ben?
Ja, ob es jetzt das allergrößte Geschenk war, das sie den Fans im Dezember gemacht haben, weiß ich nicht. Der Derby-Sieg war ja auch im Dezember. Aber es ist natürlich außergewöhnlich, gegen diese Mannschaft einen Punkt zu holen. Auch wenn dieses Tor von Vieira nicht gezählt hat, ich hätte es jedem im Stadion natürlich auch der Mannschaft gegönnt, dass das zählt und dass man nochmal so einen besonderen Moment zum Jahresabschluss hat. Muss man sagen, dass es ein Punktgewinn ist. Ja? Also es hätte sicherlich andere Phasen der Saison gegeben, in der es gegen Frankfurt richtig schwer geworden wäre. Und ich glaube, dass man das Spiel so nehmen kann und dass es ein gutes Ergebnis zum Jahresausklang war.
Ja, absolut. Ich war ja im Stadion und ich habe mich auch sehr über das Vieira-Tor gefreut. Und es war auch ein geiler Moment, weil man so richtig das Gefühl hatte, dass das Dach jetzt auch so wegfliegt wieder mal. Zum dritten Mal in Folge oder zum vierten Mal im Volkspark. Dankenswerterweise hat der VAR erst eingegriffen, als alles durch war, das ganze Programm mit Torhymne, mit Name brüllen, Torstand brüllen und so. Das heißt, es war nur so halb nervig, ehrlicherweise. Aber ich glaube, unterm Strich kann man sagen, dass ein Punkt gegen Eintracht Frankfurt, du hast es gesagt, auf jeden Fall ein Punktgewinn ist und dem HSV sehr gut steht. Und auf der anderen Seite, dass es ein sehr versöhnlicher Jahresabschluss ist, bei dem ehrlicherweise auch ein Sieg vielleicht, da wären mich vielleicht einige HSV-Fans jetzt für steinigen für die Aussage, aber zu viel des Guten gewesen wäre, weil der HSV hinten schon sehr glücklich war in manchen Phasen. Das ist vielleicht eine gute Überleitung, Ben, denn wir kommen jetzt zur Schlüsselszene. Und deine Schlüsselszene ist ja genauso ein Moment, wo der HSV sehr glücklich war am Ende des Tages.
Genau, in der zweiten Halbzeit hat Eintracht Frankfurt ein anderes Gesicht gezeigt als in der ersten Halbzeit. War ja sehr drückend, ist sehr viel angelaufen und hatte dann noch mindestens eine Szene, würde ich sagen, die im Normalfall zum 2:1 führt, ne? Kann man glaube ich schon so sagen. Mein Moment des Spiels ist die Rettungsaktion von Bakariata in der 77. Minute gegen Nathaniel Brown. Im Normalfall geht die Eintracht, wie gesagt, in der Szene in Führung, was angesichts der Leistungsverhältnisse zu dem Zeitpunkt der zweiten Halbzeit auch nicht unverdient gewesen wäre. Wenn das Tor in der Phase des Spiels fällt, wäre es für den HSV, glaube ich, sehr schwer geworden, noch etwas mitzunehmen. Das Tor fällt nicht, weil Jatta das entweder kommen sieht, was passieren wird, weil er vielleicht auch einfach Glück hat oder weil Brown vielleicht auch den Moment zu früh abschließt. Er hatte da eigentlich auch genug Platz, um noch mal ein bisschen zu warten, den Ball dann vielleicht überlegt, da auch noch aufs Tor zu bringen. Ja, gut, dass er es nicht getan hat, gut, dass Jatta da stand und das 1:1 gerettet hat. Ist für mich die Schlüsselszene des Spiels, weil ich glaube, wenn das Tor da fällt, wie gesagt, dann kippt es in Richtung der Eintracht.
Ja, auf jeden Fall. Und ich fand es auch krass, ich habe es auch im Stadion so in dem Moment gedacht, es wurde bejubelt im Volkspark wie ein Tor für den HSV. Also da hat man auch gemerkt, was alle wussten, wie wichtig dieser Moment war, dass der nicht reingeht. Das war schon ziemlich krass. Ich habe seit dem Ulm-Elfmeter keine Defensivaktion des HSV so sehr bejubelt gehört, wie als dem Moment, wo ich glaube, Sambi Lokonga ist es am Ende, ne, der den Ball rausknallt aus dem Strafraum, nachdem Jatta auf der Linie geklärt hat. Was da losgebrochen ist, kurz für eine Zehntelsekunde, und dann dachten ja auch alle, Philipp läuft da jetzt in den nächsten Konter, bevor er den Ball dann mal wieder vertändelt, ohne das Böse zu meinen. Ja, es war schon gut. Ich habe keine Schlüsselszene so gesehen. Ich habe für mich persönlich eine Szene des Spiels. Vielleicht werden es einige teilen, meine Meinung. Das ist die 65. Minute, wo Christensen und Muheim so fett zusammenknallen Und Christensen benommen liegen bleibt, man nicht ganz sicher ist, ist er jetzt bewusstlos, und die ersten Bilder, die man da von der Szene sieht, sehen auch übel aus. Und es ist ausgerechnet Luka Vučković, ein Hamburger, ist, der super schnell reagiert, dahin rennt, Christensen in eine stabile Seitenlage legt und versucht, die Zunge aus dem Hals zu holen, damit Christensen nicht erstickt. Und hat dann vielleicht, wir wissen es nicht, wie schlimm es war, das können wir nicht beurteilen, Christensen konnte danach auch weiterspielen. Vielleicht hat Vučković hier aber auch Schlimmeres verhindert, ehrlicherweise. Und ich finde, so ein, der wurde dann ja auch von beiden Seiten, also nicht nur von den Hamburgern, sondern vor allem aus dem Frankfurter Umfeld, wurde Vučković ja extrem gelobt für seinen Einsatz. Und es zeigt für mich so ein bisschen auch so der Sportsgeist, der trotzdem irgendwo im Fußball steckt. Die Fans von Frankfurt wiederum auf der anderen Seite haben den nicht so auf der Tribüne, fand ich, das möchte ich auch nochmal kurz loswerden, gehabt, gerade als dann am Ende der HSV da seine Abschlussrede hält. Da hätte man, finde ich, mal die Klappe halten können, aber gut. Auf dem Platz war sehr viel Sportgeist da, und deswegen ist das meine Szene des Spiels tatsächlich.
Ja, es sah am Fernseher auch beunruhigend aus. Ich fand es umso irritierender, dass beide danach ja weitergespielt haben. Christensen wurde dann kurz danach auch ausgewechselt. Also ich lasse mich ja nicht in den Mund fassen, wenn ich nicht doch auch irgendwie so ein bisschen weggetreten bin. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch nirgendwo gelesen, dass er so wirklich ohnmächtig gewesen sein soll. Wir wissen nicht, was da genau passiert ist. Aber es, ja, es sah beunruhigend aus. Und klar, dass Vučković da direkt hinläuft. Vielleicht hat er wirklich Schlimmeres verhindert, wer weiß es. Ja. Dann ist es auf jeden Fall eine der Szenen, die Szene des Spiels, auf jeden Fall.
Absolut. Dann, wer ist dein Spieler des Spiels oder beziehungsweise unserer? Wir haben ja vorher schon drüber gesprochen.
Ja, ich fand, dass niemand aus der Hamburger Mannschaft wirklich überragend gespielt hat. Es war auch kein überragendes Spiel, muss man sagen. Und auch wenn die Daten das nicht unbedingt stützen, ist Albert Sambi Lokonga für mich trotzdem der Spieler des Spiels. Er hat seine Rolle als offensiver Mittelfeldpart neben Rembeck in meinen Augen einmal mehr wirklich mustergültig ausgefüllt. Die beiden funktionieren gemeinsam sehr gut. Der eine hat, was der andere nicht hat. Das Tor ist natürlich zu weitem Teil auch ein Geschenk der Eintracht. Ne? Wir haben über die Weihnachtszeit gesprochen, da verteilt man auch gerne mal Geschenke. Auf der anderen Seite musst du dann auch die Ruhe haben, den so zu machen. Er wartet ja sogar noch kurz, guckt sich etc. so ein bisschen aus. Und ich glaube, es hätten andere Spieler im Hamburger Kader nicht so hinbekommen, muss man ehrlich so sagen. Ja. Und auf der Gegenseite hat es Brown ja auch nicht geschafft, aus einer viel besseren Position zu treffen. Deswegen Sambi Lokonga, vielleicht noch mal kurz. Ich habe so den Eindruck, in seiner Spielanlage, gerade wenn es so nach vorne geht, hat er irgendwas an sich, was ich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das schon mal bei einem Spieler so gesehen habe, oder vielleicht habe ich das auch einfach bei einem HSV-Spieler noch nie so gesehen. Das ist irgendwie so ein, ja, es ist irgendwie so eine Leichtigkeit, die sich auch mit seiner individuellen Qualität zusammenhängt, die ich beeindruckend finde. Und es ist cool, dass er das auch noch mit Toren krönen kann. Er hat ja, glaube ich, selber gesagt, dass er an seiner Torgefälligkeit arbeiten wollte, dass er vorher nicht so viele Tore geschossen hat. Und er ist jetzt zusammen mit Philipp der beste Torschütze des HSV momentan, gleicht sogar ein bisschen aus, was die Stürmer in der Kette davor nicht hinbekommen, hat mehr Tore erzielt als alle HSV-Stürmer zusammen, zumindest alle Nominellen, alle Neuner. Und ja, Hut ab, und deswegen auch hier Spieler des Spiels, auch bei dir.
Ja, absolut, du sagst es. Ich bleibe dabei, den für 300.000 Euro von Arsenal bekommen zu haben, das ist frech. Da muss doch irgendwer bei Arsenal sich vertippt haben. Irgendein Praktikant oder keine Ahnung, und wollte eigentlich 30 Millionen schreiben, aber hat 300.000, und dann war es zu spät. Dann war es notarisch unterschrieben und so. Ich frage mich, wie das passieren konnte. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal Insights aus London, wie das passiert ist. Aber ja, du sagst es, ich finde, er ist der Motor des HSV-Spiels. Noch viel mehr als Fabio Vieira. Ich finde, ohne ihn würden die drei da vorne gar nicht angekurbelt werden. Ich finde, er ist der Verbindungsspieler. Ich habe da damals gesagt, als Ludovic Reis gegangen ist, dass ich eigentlich gerne Ludovic Reis nochmal hätte, weil das dieser Verbindungsspieler davor war. Und ich finde, wir haben ihn in sowas von viel besser bekommen in Sambi Lokonga, ohne Ludovic Reis jetzt irgendwie schlechter reden zu wollen, als er ist. Du hast das über das 1-0 hast du geredet, brauche ich nicht mehr viel sagen, ist super wichtig, nimmt das Geschenk der Eintracht auf jeden Fall an. Aber auch sonst seine Werte, 85% Passquote, bei den Gegpässen in der gegnerischen Hälfte, wo man unter einem enormen Druck steht, sogar 94% angekommene Pässe, und 6 von 7 Zweikämpfen hat er gewonnen. Das sind Top-Werte, und das ist für mich absoluter Top-Spieler, und ich, wie gesagt, bin unfassbar dankbar, dass wir den für 300.000 fest verpflichtet haben und dass er die nächsten Jahre im Normalfall weiter für den HSV spielen wird. Und es wirkt auch so, wenn ich mir ihn so angucke, er hat ja auch einen Post dann hochgeladen mit Bildern von sich nach dem Spiel, der hat ein ganz schönes Grinsen im Gesicht. Es wirkt auch so, als ob der sich gerade im Volkspark in der Bundesliga sehr wohl fühlt, habe ich das Gefühl. Dann machen wir mal weiter, dann würde ich jetzt diesmal anfangen mit dem Low-Performer, weil wir den auch zusammen haben. Das ist bei mir und bei dir, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, auch William Mickelbronk-Sies. Und ich stimme selten mit Scholle von Moin Volkspark überein, das sage ich ganz offen und ehrlich. Ich habe nichts gegen Scholle, ich finde cool, dass er das macht, aber ich bin nicht oft seiner Meinung. Aber in einem Punkt von dem, was er nach dem Spiel gesagt hat, bin ich sehr seiner Meinung, und zwar Mickelbronk-Sies ist kein Verteidiger. Und das hat er wieder mal, finde ich, unter Beweis gestellt. Und damit ist er eigentlich in der Bundesliga für mich auch kein Startelf-Spieler für den HSV. Weil ein Schienenspieler bei einem Aufsteiger im Abstiegskampf muss verteidigen können. Und nach vorne ist er bemüht und da hat er auch mal seine Aktionen, aber auch da ist er oft unglücklich. Aber nach hinten sieht er oft halt auch einfach sauschlecht aus. Bezeichnet für mich das 1-1. Er verschätzt sich da volles Rohr, wie der Ball kommt. Der Brown steht einfach nur in seinem Rücken, lässt einfach abtropfen in die Mitte, wo Larsson dann steht und einschiebt. Und auch die Situation vor der guten Heuer-Fernandes-Parade, kurz nach Wiederanpfiff, wo Ansgar Knauf nach der Ecke da per Seitfalls hier zum Abschluss kommt. Auch da guckt er nur dem Ball hinterher, macht gar nichts. Und dieses defensive, sauunglückliche, also Mickelbronk-Sies ist ja geholt worden noch unter Tim Walter. Und für diesen Fußball sehe ich auch seine Qualitäten, aber er passt, finde ich, nicht mehr in den neuen HSV. Das ist ein hartes Urteil. Und vielleicht passt er rein, wenn wir zurückliegen und eh nach vorne spielen müssen in der zweiten Halbzeit, aber er ist für mich kein Startelf-Spieler, weil sowohl bei einem Gocholai-Spieli als auch bei einem Bakariata, und dass ich diesen Satz mal gesagt habe, hätte ich am Anfang der Saison auch nicht gedacht, sehe ich mehr Qualität in der Defensive aktuell als bei William Mickelbronk-Sies. Und das Spiel hat das halt gnadenlos aufgezeigt gegen einen sehr guten Gegner. Deswegen ist er für mich hier der Low-Performer und für dich ja auch, oder nicht?
Ja, gerade wenn man jetzt auch die Konkurrenten nochmal hinzunimmt. Wir haben Gocholai-Schwili, der, glaube ich, im Verteidigen auf jeden Fall besser ist als Mickelbronk-Sies. Ja. Und wir haben Jatta, der aber, was das Tempo angeht, was er eigentlich Mickelbronk-Sies Trumpf war, natürlich auch schneller ist. Und der, weiß nicht, was Konterfußball angeht und so, auch eine super Waffe sein kann. Deswegen sehe ich das genauso wie du. Eigentlich müsste er unter den dreien auf Position 3 sein. Das hat er gespielt. Ich habe die beiden Szenen, die du genannt hast, auch rausgepickt. Einmal das 1-1, aber wenn man sagen muss, der erste Kontakt von Brown ist auch wirklich stark, ne? Also den lässt er mal so wirklich perfekt tropfen. Und ja, genau, die Szene nach der Ecke gegen Knauf auch zu weit weg. Ich finde, dass man beim Gegentor jetzt auch unabhängig von Mickelbronk-Sies nochmal gesehen hat, dass es irgendwie bei dem Übernehmen von Gegenspielern, beziehungsweise was so das horizontale Nachrücken angeht, da gibt es irgendwie so ein bisschen Probleme, ne? Also auch Larsson wird ja von El Fadli dann offensichtlich nicht übernommen. Er läuft ein, ne? Er steht sozusagen nicht auf Höhe der Verteidiger. Aber genauso ist gegen Hoffenheim auch schon ein Tor gefallen. Und diese Fehlerkette geht irgendwie bei Mickelbronk-Sies los. Wenn er das unterbindet, dann passiert das nicht, ne? Ja. Und ja, summa summarum hatte ich auch den Eindruck, er ist in viel zu vielen Aktionen nicht drin gewesen. Deswegen muss er hier sozusagen als Low-Performer herhalten.
Ja, vor allem auch gerade bei dem 1-1, wenn er nur ein Stück weiter sich zu Brown orientiert, kann Brown den Ball ja gar nicht so annehmen und abtropfen lassen. Dann wird das wahrscheinlich ein Kopfballduell oder es wird ein Zweikampf und dann fällt da wahrscheinlich nicht das 1-1, bin ich mir ziemlich sicher, wenn er näher an ihm dran steht. So verschätzt er sich und er hatte diese Aktion ja auch schon in der zweiten Ligasaison. Man erinnere sich, ist ungefähr ein Jahr her an das Darmstadt-Spiel, wo ihm sowas Ähnliches passiert. Also ihm passiert sowas ja immer mal wieder, dass er sich gerade bei hohen Bällen, die von der anderen Seite kommen, extrem verschätzt. Und da ist er eher aktuell, wenn er spielt, eine Schwachstelle. Und deswegen muss er hier hinhalten. Kommen wir zum Auf- oder Absteiger des Spiels. Und ich würde sagen, Ben, wir fangen negativ an und hören positiv auf. Deswegen fange ich mit meinem Absteiger an. Der Name fiel hier schon öfter, fiel jetzt längere Zeit nicht mehr, aber ich muss ihn jetzt einfach leider nochmal nennen. Und das ist Ransford Königsdörfer. Ich finde, das Spiel hat mal wieder gezeigt, dass wir diesen Stürmer auch wirklich brauchen, über den es ja auch schon Gerüchte gibt. Zum Beispiel Damian Downs ist ja ein aktuelles Gerücht, was durch den Volkspark oder um den Volkspark herumwabert. So wie der Nebel übrigens am Samstag um den Volkspark herumgewabert ist. Fand ich sehr schön poetisch. Und es gab mehrere Aktionen in dem Spiel, wo ich dachte und wo ich auch mit den Leuten um mich herum, wo wir uns einig waren, wenn du da einen echten Neuner hast in dem Moment auf dem Platz, dann steht's da wahrscheinlich, fällt da wahrscheinlich mindestens in einer der drei, vier Aktionen ein Tor. Und das sieht halt immer unglücklich aus, aber es ist halt oft auch Timing und wann laufe ich los, wie viel Instinkt habe ich, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und den hat er leider da ganz vorne nicht. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn ein neuer Stürmer kommt und der auch nur ansatzweise in den ersten Spielen besser performt, dann wird das für den Rest des Jahres in der Startelf für Rentschler Königsdörfer sau eng. Und das war jetzt so, habe ich das Gefühl, sein letzter Shot gewesen. Der neue Stürmer soll ja bis zum 10.01., bis zum Freiburg-Spiel kommen. Mindestens ein neuer Spieler. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Tage, die Königsdörfer noch Startelf-Spieler beim Hamburger SV ist, sehr limitiert noch sein werden, ehrlicherweise. Und deswegen muss ich ihn hier, finde ich, als Absteiger nennen.
Wie denkst du denn darüber, dass der Verein offensichtlich plant, mit ihm zu verlängern? Das hört man ja schon seit Monaten.
Zweigeteilt. Auf der einen Seite denke ich mir, lieber verlängern und ihn dann verkaufen, als ihn ablösefrei ziehen zu lassen, weil auch wenn der kein wirklich gutes Jahr bisher spielt, ist er ja immer noch aktuell 5 Millionen Euro wert, laut Transfermarkt.de. Und ich würde die 5 Millionen ungern verschenken, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist das eine Ding. Und das andere Ding ist, als Einwechselspieler oder weiter hinten, wie er es in der Aufstiegssaison gespielt hat, ist er ja immer noch gut. Ich finde, wir haben per se nicht das Problem, dass Königsdörfer generell ein schlechter Spieler ist. Wir haben das Problem, dass er eine Rolle spielt, die er nicht ausfüllen kann. Von seinem Skillset und von seinem, was da von ihm verlangt wird. Und das mache ich auch zum Teil auch dem Trainerteam ehrlicherweise zum Vorwurf, dass sie das immer wieder wie so ein bockiges Kind versuchen, wie so in den besten Walter-Zeiten, das einfach durchzuboxen, weil wir hatten da jetzt eine Idee und wir wollen, dass die funktioniert, statt einzusehen, dass es nicht funktioniert. Natürlich, to be fair, jetzt gegen Frankfurt war es auch der Mangel an Alternativen, weil du hattest Königsdörfer und nix als Stürmer im Kader. Aber ich würde schon mit ihm verlängern, wenn du nicht gerade dich an Unsummen auf einmal an Gehaltserhöhungen verdienen musst. Und wahrscheinlich kannst du ihn aktuell so günstig verlängern wie nie, ehrlicherweise. Weil hättest du letztes Jahr im Sommer mit ihm verlängert, wäre das wahrscheinlich deutlich teurer geworden im Gehalt und Laufzeit und Co., als was du jetzt wahrscheinlich auf den Tisch legen musst, nach dem ja doch schwachen Bundesliga-Halbjahr bis jetzt. Oder siehst du das anders?
Ich sehe es tatsächlich anders. Ich glaube auch nicht, dass die Leistungen wirklich auf das System zurückzuführen sind. Das wäre mir ein bisschen zu einfach, weil darum haben wir ja schon etliche Male gesprochen. Eigentlich spielt der HSV dieses System, was man ihm so angedacht hat, überhaupt nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob tatsächlich jemand 5 Millionen bezahlen würde nach dieser Leistung und auch dieser Nummer in Nizza. Da müsstest du erstmal einen Verein finden. Aber ja. Wenn man sie bekommen kann, sehe ich es genauso wie du. Dann würde ich sie natürlich auch mitnehmen. Das ist immer noch, also dafür kriegt man auf jeden Fall dann nochmal einen Stürmer.
Ja, wobei 5 Millionen, ja fair, aber ich würde auch 3 Millionen nehmen. Also wenn du mir die Wahl hast zwischen nichts und 3 Millionen und ja, wir sind wieder finanziell gesundet, aber wir sind noch nicht in der Situation, dass wir 3 Millionen zum Fenster rauswerfen können.
Das stimmt,
ehrlicherweise.
Ja.
Und überleg mal, wie viele Spieler haben wir für knapp unter 3 Millionen geholt diesen Sommer? Wir kommen ja später noch dazu, dafür theoretisch an Qualität kriegst, ne?
Absolut.
Also allein um ihn zu verkaufen, würde ich den Vertrag verlängern. Ich komme ja nicht nur aus dem Fußball, sondern auch aus dem American Football. Und da ist das teilweise gang und gäbe, dass Vertragsverlängerungen nur gemacht werden, um den danach zu verkaufen, ehrlicherweise. Und vielleicht ist sowas für den HSV hier der beste Weg. Verlänger mit ihm, damit er nicht ablösefrei weggeht und schau dich im Sommer um. Und wenn du ein Angebot kriegst für 3 bis 5 Millionen, dann nimm es an. Und dann ist das vielleicht der beste Deal für alle Seiten, weil ich auch das Gefühl habe, und da gebe ich dir recht, dass Königsdörfer so langsam eine verbrannte Personalie beim HSV ist, weil die Fans haben keinen Bock mehr. Ständig hörst du auf der Tribüne sowas wie, ja, schon wieder der dumme Königsdörfer oder so. Das ist nicht meine Meinung, das sind Zitate, die ich jetzt wiedergebe. So, und also er ist ja nun wirklich so der Inbegriff des Frustes beim Hamburger SV. Er lädt ihn ja immer wieder auf sich und da tut mir der Junge auch leid, sage ich dir auch ganz ehrlich, weil das ist immer noch ein junger Spieler, der hat uns mit zum Aufstieg geschossen. So, er hat das 2-1 gegen Ulm gemacht, das muss man auch sagen. Grandioses Tor und ist jetzt so der Inbegriff, ja, man kann es schon fast so sagen, der Inbegriff des Bösen im Volkspark irgendwie geworden, bei manchen Fans, so wie die über ihn schreiben, reden und whatever. Und das finde ich auch ein bisschen unfair und vielleicht ist es für ihn auch besser, einen Neustart zu wagen. Vielleicht woanders in der Bundesliga, vielleicht im Ausland, wo die Presse nicht so drauf schaut. Und natürlich würde ich dann als HSV gerne Geld haben und deswegen wäre es umso wichtiger, ihn zu verlängern, ehrlicherweise.
Sollen wir mit dem Aufsteiger weitermachen?
Ja, mach mal, gerne.
Für mich ist es Fabio Baldi, auch wenn er jetzt nicht die ganz großen Taten vollbracht hat gegen Frankfurt, hat Baldi, finde ich, spätestens mit dem Spiel gegen Frankfurt gezeigt, dass er und nicht nur Alexandra Rösting-Lelesit der Dompe-Vertreter Nummer 1 sein kann. Ne? Er ist jetzt gegen Hoffenheim und gegen Frankfurt jeweils in der Startelf gewesen. Und das ist sicherlich für den Jungen auch ein Meilenstein und wichtig für sein Standing im Kader. Und ich finde, dass er gegen Frankfurt vielleicht somit sein erwachsenstes Spiel gemacht hat. Also er hat ein unfassbares Tempo, was er auch gegen Stuttgart schon gezeigt hat. Und ich finde, dass er seine sozusagen seine Position in dieser Bundesliga-Mannschaft durch diese letzten beiden Spiele deutlich steigern konnte. Und nehmen wir mal an, Dompe fällt jetzt noch länger aus und es läuft tatsächlich, wenn Alexander Rösting-Lelesit wieder da ist, auf so ein Zweikampf auf dieser Linksaußenposition hinaus, würde ich sagen, hat bei dir vielleicht momentan sogar ein bisschen die Nase vorn. Und das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die erst in den letzten Wochen stattgefunden hat und die jetzt gegen Frankfurt vielleicht nochmal so ein bisschen zementiert wurde. Und deswegen würde ich sagen, ist er hier mein Aufsteiger.
Ja, nachvollziehbare Wahl auf jeden Fall. Ich finde, da kann man wenig gegen sagen. Und ich gebe dir recht, also ich fand, Baldé hat einen guten Drive auf die linke Seite. Allein wegen seinem Tempo, ne, bringt er da echt einen guten Drive rein, wo man sagen kann, okay, das bringen halt weder Dompe noch Rösting-Lelesit. Die sind auch nicht langsam, aber Baldé ist ja noch mal schneller. Und ja, also ich, und der ist, es wäre eine schöne Geschichte, wenn der sich langfristig beim HSV etabliert als Hamburger Jung. Es gibt ja auch, da haben sie ja, er hat ja einen Spieltagscheck gemacht, da haben sie auch nochmal auf sein Video mit ihm aufmerksam gemacht, wo sie am Anfang der Saison mit ihm in seiner Heimatregion in Hamburg waren. Das ist ja ein Hamburger durch und durch. Und wenn der vielleicht viele Jahre dann irgendwann auf dem linken Flügel für uns rauf und runter laufen kann, ich glaube, du findest gerade wenige Hamburger, die da das was gegen hätten, ehrlicherweise. Flanke Baldé, Kopfball Otto Stange. Man darf mal träumen, ne? Man darf mal träumen so in 3-4 Jahren. Was bleibt denn für dich jetzt nach, ich will nicht sagen Abschluss der Hinrunde, aber ich sage jetzt mal Abschluss der Halbserie, weil auch wenn die zwei Spiele nächstes Jahr offiziell zur Hinrunde gehören, liegen sie ja in 2026 und sind für mich deswegen gefühlt Teil der zweiten Halbserie.
Also einfach nochmal, dass es ein Punkt Gewinn ist, gell? Gegen eine Mannschaft, die dem HSV auf dem Papier weit enteilt ist eigentlich. Beide Mannschaften hatten vorne einmal richtig Pech. Frankfurt mit der Szene Brown haben wir besprochen, der HSV mit dem Abseitstor, beziehungsweise hinten einmal richtig Glück. Und ansonsten haben meine Teams, finde ich, schon angemerkt, dass die Personal auch nicht optimal aufgestellt waren. Ich vermute, dass das Rückspiel ganz anders ausgehen wird und auch anders aussehen wird.
Ja.
Und ja, für den Moment kann man es einfach nochmal sagen. Ich habe Eintracht Frankfurt als Vizemeister getippt. Wenn man mich vor der Saison gefragt hätte, gegen welche Mannschaft wir wahrscheinlich eine richtige Reise kriegen, hätte ich gesagt, da ist Eintracht Frankfurt auf jeden Fall dabei. Es ist 1-1 ausgegangen und das ist aller Ehren wert.
Ja, und dachte man am Anfang der Saison ja auch, wenn man gesehen hat, wie die Bremer am ersten Spieltag weggeklatscht haben und dann auch die nächsten Spieltage da. Ich erinnere mich noch an die Deutscher Meister wird nur die SGE-Rufe nach dem Hoffenheim-Spiel. Mittlerweile singt das in Frankfurt wahrscheinlich keiner mehr. Ja. Ja, du hast es gesagt, der HSV kämpft sich gegen ein Champions-League-Team aus Frankfurt einen Punkt. Es ist ein Punktgewinn, da bin ich voll bei dir. Und das trotz der ganzen Verletzungen und Ausfälle. Klar, die hatte Frankfurt auch, aber die hatten wir halt auch. Und im Zweifel fällt das bei uns, finde ich, nochmal krasser ins Gewicht als bei Frankfurt, wo die zweite Reihe qualitativ immer noch besser ist als unsere erste Reihe auf vielen Positionen. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Das 2-1 Abseitstor ist natürlich bitter, aber irgendwo auch gerecht, so, ne, beide hatten, ich hab's dir auch, das war so das Zitat, was ich dir geschrieben habe, direkt nach Abpfiff, beide hatten hinten Glück und vorne Pech, so beschreibt sich dieses Spiel, finde ich, und der HSV überwintert jetzt, wenn wir darauf vielleicht nochmal gucken wollen, in einer sehr guten Lage für einen Aufsteiger, man ist Platz 13, man ist mit drin in diesem breiten Mittelfeld von Platz 10 bis Platz 14, die so alle so 1-2 Punkte auseinander sind, man hat 16 Punkte und das Allerwichtigste an dieser Situation, plus 4 Punkte auf den Relegationsrang mit St. Pauli, plus 5 und eigentlich mit Torverhältnis plus 6 auf Heidenheim, die auf 17 sind, und sogar plus 8, wenn nicht sogar mit Torverhältnis plus 9 auf Mainz 05 auf dem 18. Das ist eine Tabellenlage, Ben, würde ich sagen, auf der man gut aufbauen kann und mit der erstmal keine Abstiegspanik in den Volkspark kriegt, weil das ist das, wo ich am meisten Angst vor hatte. dass um den Winter rum der HSV auf einem Abstiegsplatz steht, alle schlecht reden, alle Angst haben und auf einmal so Panikmoves gemacht werden, panisch Leute geholt werden, vielleicht der Trainer entlassen wird, einfach das Umfeld extrem unruhig wird auf einmal. Und so hat man das Gefühl, gerade auch so, jetzt ist, hat man ja auch, da, das kann man, das haben wir am Anfang der Folge, wollten wir das eigentlich einbauen, dann bauen wir es jetzt hier ein. Der HSV hat ja auch mit Alexander Rössing-Lelisied jetzt verlängert. Haben wir jetzt nicht vorbereitet für die Folge für euch da draußen, weil es, glaube ich, 5 Minuten kam, bevor wir uns zum Vorgespräch getroffen haben. Also das konnten wir nicht vorbereiten. Aber man, wenn das so die größte News gerade ist um Weihnachten herum beim HSV, dann kann man schon sehr zufrieden sein, oder?
Auf jeden Fall. Ich meine, dieses Stürmerthema, klar, das gibt es jetzt irgendwo. Und ich glaube, da gibt es auch eine gewisse Erwartungshaltung bei den Fans. Auf der anderen Seite ist es jetzt irgendwie auch eine Baustelle, bei der man, glaube ich, sagt, ja, das wäre gut, wenn wir die lösen. Aber ich sag mal, keiner glaubt, dass wir jetzt im Winter den perfekten Neuner irgendwo herholen. Nee. Das ist so unwahrscheinlich. Also es muss mit sehr viel Glück und dann auch viel Entwicklungsglück, sage ich mal, zusammenhängen. Und deswegen denke ich auch, es gibt momentan kein so richtig negatives Thema, das sich richtig aufdrängt. Da ist auch ein Punkteschnitt, mit dem man in den letzten 8 Saisons jeweils drin geblieben ist. Und ja. So kann es weitergehen. Es ist nicht großartig, aber es ist in Ordnung. Und ich glaube, damit sollte man zufrieden sein.
Das ist eine schöne Überschrift für die Hinserie. Nicht großartig, aber in Ordnung. Ich glaube, damit können wir es belassen. Ich brauche noch deine Note für das Spiel.
Ich gebe eine 3+.
Sind wir sogar sehr nah. Ich gebe eine 2-.
Na siehst du.
Ja, zur Abwechslung sind wir uns mal sehr nah. Genau, ich habe es vorhin angesprochen. Die Halbserie, so würde ich es jetzt mal nennen, ist vorbei. 15 Spiele sind gespielt. Man geht in eine, ich nenne es jetzt mal Feiertagspause, weil eine richtige Winterpause ist es nicht, weil schon in der 2. Januarwoche fängt man wieder an. Am 10. mit den Freiburgern. Ja, wir haben uns aber gedacht, wir nehmen das jetzt als sozusagen das Hinrundenende, auch wenn die Hinrunde noch zwei Spiele geht, aber da ist die Zeit dann einfach nicht da, deswegen ziehen wir das jetzt vor und blicken mal ein bisschen zurück auf das letzte halbe Jahr Bundesliga mit dem HSV, haben jetzt die zweite Liga rausgelassen, weil wir da einfach auch noch nicht gepodcastet haben und wir da nicht über Sachen reden wollten, die wir hier nicht besprochen haben. Deswegen, wir haben uns so ein paar kleine Kategorien ausgedacht, in denen wir das Jahr so ein bisschen einkategorisieren wollen. Dann schauen wir uns die Transfers nochmal an und dann geben wir euch noch eine kleine Vorschau, was so in der Winterpause auf euch zukommen könnte, worauf ihr achten könnt. Und Ben, ich würde sagen, wir fangen mit dieser Mini-Award-Show mal an. Die erste Sache, wir wollen natürlich sehr positiv anfangen, ist, hast du einen Moment oder ein Spiel der Hinserie oder was ist es für dich?
Also ich finde es immer schwierig, das so auf einen Moment hinzuzuspitzen. Ich glaube, wenn ich es tun müsste, wäre es das Tor von Fabio Vieira gegen den VfB Stuttgart, weil das wirklich mal so ein Moment war, dass irgendwie alles explodiert. Ich habe neulich mit einem Kollegen darüber gesprochen, dass so der Begriff Lucky Punch so ein bisschen überstrapaziert ist in den letzten Jahren und irgendwie synonym benutzt wird dafür, wenn einfach jemand ein spätes Tor schießt. Das war wirklich ein Lucky Punch, der ist genauso gefeiert worden. Das war ein wirklich besonderer Moment. Wenn ich aber sagen müsste, welches Spiel ich so am meisten gefeiert habe, war es natürlich das Derby und der Derby-Sieg gegen Werder, da führt kein Weg dran vorbei.
Ja, Vieira ist ein krasser Moment. Ich war ja auch genau wie du. Du warst auch da, ne? Wir waren beide im Stadion, glaube ich. Ja, du nickst sehr gut. Das war krass. Hab, glaube ich, auch in einem Einzelmoment noch nie so viel Stimme verloren wie bei diesem Tor. Bis zur 94. Minute hatte ich nämlich eine Stimme, dann nicht mehr in dem Fall. Wer es wissen will, wie sich das angehört hat, hört mal in die Folge vor ein paar Wochen rein, wo wir das den Recap machen. Ich bin aber ganz klar an diesem Werder-Bremen-Derby hängen geblieben am Nordderby. 3-2-Sieg gegen Werder Bremen, das Nordderby, die Stimmung davor, die Bilder. Ich habe hier in meiner Wohnung mittlerweile ein Bild vom Nordderby hängen, eingerahmt. Der Kampf, die schönen Tore auch teilweise, die der HSV geschossen hat und dieses Drama auch, was in diesem Spiel lag. Mit frühem Rückstand, dann gleicht man aus, dann macht man das 2-1, dann denkt man, man hat es eigentlich, dann wird es einem erstmal wieder entrissen von den Bremern und dann holt man sich's doch. Wenn ich jemanden zu einem HSV-Fan machen möchte und ich muss ein Spiel nehmen aus dieser Bundesliga-Saison, dann zeige ich ihm dieses Spiel. Und deswegen ist es für mich das Spiel der Hinserie.
Ja, gut gesagt.
Dann machen wir weiter. Wir machen erstmal positiv weiter. Wir haben ihn beide und ich glaube, fast jeder HSV-Fan wird an diesen Namen denken, wenn ich die Kategorie sage. Nämlich die Kategorie ist Spieler der Hinserie. Aber Ben, Erklär mal, warum es Luka Vučković ist.
Weil er einfach doch noch besser ist, als man das hätte erwarten können. Es ist klar, irgendwie, wenn man sich so ein bisschen in der Szene auch auskennt, wenn man so ein bisschen schaut, welche Spieler gibt es auf dem Markt, welche jungen Nachwuchsspieler gibt es, dann war irgendwie schon klar, dieser Luka Vučković, der kann Fußball spielen. Aber dass der als 18-Jähriger mit so einem Standing inzwischen Stammspieler beim HSV ist, was für Werte er hat, was für eine Präsenz er auch ausstrahlt, das finde ich ist nach wie vor alles andere als gewöhnlich. Und es kommt ja noch dazu, dass es beim HSV auch diese besondere ideelle Geschichte um ihn und seinen Bruder noch gibt. Deswegen führt für mich kein Weg an Luka Vučković als bisherigen Spieler der Saison vorbei.
Ja, absolut. Der ist 18 Jahre alt, ist unser Abwehrchef, ist 40 Millionen wert, ist damit der wertvollste Spieler, der jemals für den HSV gespielt hat. Allein da könntest du es beenden. Ich habe aber noch ein bisschen was anderes mitgebracht. Erstmal natürlich das, was auf der Hand liegt, die zwei enorm wichtigen und bedeutsamen Tore, die er für den HSV geschossen hat. Das erste Tor zu Hause, nachdem man zwei oder drei Spiele torlos geblieben ist, das erste Bundesliga-Tor, sozusagen dieser Knotenlöser gegen Heidenheim, den hat er gemacht, und dieses 2-1 gegen Bremen, dieser atemberaubende Scorpion-Kick, wo wir, glaube ich, alle so waren wie Nicola Remberg in dem Moment. Wenn nicht, guckt euch die Wiederholung nochmal an, wenn ihr das nicht gesehen habt. Achtet mal nur auf Nicola Remberg. Es ist sehr unterhaltsam. Aber der Typ ist auch ein absoluter Dauerbrenner. Der hat 13 Mal gespielt für den HSV, 13 Mal davon in der Startelf und 13 Mal über 90 Minuten. Er hat keine Minute verpasst, seitdem er in Hamburg ist. Das St. Pauli-Spiel klammer ich mal aus, da war er ein paar Stunden da. So, natürlich hat er da nicht gespielt. Pro Spiel kommt er durchschnittlich auf 4 abgefangene Bälle, 8 weitere abgewehrte Bälle. Und jetzt kommen die Zahlen, die ich besonders krass finde. 70% Zweikampfquote von allen 13 Spielen zusammengenommen. Und noch viel krasser, 83% gewonnene Luftzweikämpfe. Und Ben, das ist, ich hatte es irgendwo gelesen, die beste Verteidigerleistung eines Aufsteigers in diesem Jahrtausend. Und das ist schon von einem Verteidiger bei einem Aufsteiger, das ist schon extrem beeindruckend, wenn man überlegt, dass er ein 18-Jähriger ist. Und ich sage das jetzt einfach. Erstens, wir sollten uns leider alle keine Hoffnung machen, dass der noch nächstes Jahr im Volkspark spielt. Wir haben jetzt ein halbes Jahr Zeit, um uns damit abzufinden, alle. Zweitens, dieser Typ wird eine, wenn nicht viel dazwischen kommt, wird der Typ eine Weltkarriere machen. Und wenn der irgendwann bei den ganz Großen spielt, bei Real Madrid, Barcelona, vielleicht in England bei Liverpool, Manchester City oder so, wenn er innerhalb der Premier League wechselt oder sonst wo, dann werden wir beide irgendwo auf der Couch sitzen und werden sagen, der hat mal beim HSV gespielt. Und das ist schon krass. Und wenn der HSV dieses Jahr in der Liga bleibt, geht das zu großen Teilen auf die Schultern von Luka Vučković. Das muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, und man muss, finde ich, Klaus Costa und Stefan Kunz auch nochmal ein Kompliment dafür aussprechen, dass sie das irgendwie möglich gemacht haben mit offensichtlich auch einer guten Portion Geduld in der Kommunikation mit Tottenham und dass sie ihn zum HSV geholt haben. Ich kann das nur unterstreichen. Man sollte sich mit dem Gedanken anfreunden, dass er zu Tottenham geht oder vielleicht geht er zu Tottenham und geht dann vielleicht sogar ganz woanders hin. Und ja, in jedem Spiel, in dem man ihn im HSV sieht, sollte man sich darüber freuen, dass er da ist.
Ja, absolut. Dann hatten wir die Kategorie Überraschung positiv oder negativ. Erstmal, hast du eine positive Überraschung und wen hast du?
Ja, ich habe eine positive Überraschung und das ist für mich Nicola Remberg, der gerade eben auch schon angesprochen, ne? Der erste Transfer, der im Sommer für den HSV bekannt gegeben worden ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich war nicht so 100% begeistert. Beziehungsweise es hat sich mir nicht so richtig erschlossen, warum wir den jetzt unbedingt brauchen. Und ja, wie er sich entwickelt hat, was für Qualitäten er gezeigt hat, ist wirklich super. Und ich denke, dass er auch für diese Summe, 2,4 Millionen soll der HSV nach Kiel überwiesen haben, eine absolute Verstärkung und auch ein Top-Transfer gewesen ist. Und wenn man ihn auch so in Interviews sieht oder auch auf den Social-Media-Kanälen, wie er sich sozusagen auch im Verein und im Vereinsumfeld gibt, finde ich, das ist ein Transfer, der sich auch richtig gut entwickelt hat. Und deswegen ist er für mich die positive Überraschung bisher.
Ja, schließe mich an. Übrigens, Nicola Remberg, wenn wir aufs halbe Jahr zurückgucken, wird eine besondere Figur immer für eine Halbzeit HSV auch bleiben. Das war nämlich der allererste Themenblock, den wir jemals besprochen haben. Und ich muss immer grinsen, wenn ich mein Dokument öffne. Ich habe ja ein Dokument für die gesamte Saison und fange natürlich immer, wenn ich es öffne, automatisch ganz oben mit Folge 1 an und lese jedes Mal, Nicolai Remberg wechselt zum HSV. Da muss ich sehr schmunzeln. Ja, ich habe ihn auch als positive Überraschung. Für mich ist er auch die positive Überraschung, weil zumindest bei einem Albert Zambi Lokonga oder bei einem Fabio Vieira wusstest du, dass du da was richtig Gutes kriegst. Bei Nicolai Remberg war schon eine Hoffnung da, also du sagst es, manche wie du waren skeptischer, aber der hat halt eine Saison Bundesliga mit Kiel gespielt und ist sang- und klanglos in dieser Saison abgestiegen, auch wenn es vielleicht nicht an ihm lag, muss man jetzt retroperspektiv sagen. Aber ich war nicht bereit dafür, wie gut dieser Spieler für den HSV ist. Sag ich dir ehrlich, wie es ist und wie wichtig vor allem. In meinen Augen, auch wie er sich in Interviews gibt, wie er über den Verein redet, wie er über seine Mitspieler redet, wenn der ein paar Jahre beim HSV bleibt, ist das für mich ein zukünftiger Kapitän, ehrlicherweise, vom Hamburger SV. Und 14 Spiele, die gleichen Statistiken wie Vuškovic kann ich hier vorlesen. 14 Spiele für den HSV in der Bundesliga, 14 Mal Startelf, 14 Mal über 90 Minuten. Der nächste Dauerbrenner. 90% Passquote, 95% Passquote in der gegnerischen Hälfte, 77% seiner Steilpässe kommen in einem Spiel an. Außerdem, wenn wir eher auf die Defensive gucken wollen, noch 4 zurückgewonnene Bälle pro Spiel. Also das sind Bälle, die nicht nur abgewehrt, sondern auch verwertet werden, dass der HSV sie weiter benutzen kann. Und 3 abgewehrte Bälle pro Spiel und 66% Zweikampfquote. Also fast genauso gut wie Luka Vuškovic. Das sind schon extrem gute Zahlen und ist ein Faktor, finde ich, für mich, warum der HSV defensiv mit Vuškovic zusammen so stabil steht. Und das hätte ich nicht gedacht, dass Nicolai Remberg sich da so ins Zentrum reinspielt und so unersetzbar ist, dass man anfängt, mit einem Fabio Vieira zu gucken, wo man ihn überhaupt aufstellen kann, damit
ja,
Nicolai Remberg weiterspielen kann. Deswegen muss man ihn hier, finde ich, einfach als positive Überraschung nehmen. So, dann haben wir uns noch 2 Sätze ausgedacht, die wir beide vervollständigen sollten. Bent, ich gebe dir mal den Satzanfang und du vervollständigst den ersten Satz. Das größte Problem bisher beim HSV ist für mich,
dass unsere Sturmabteilung einfach noch nicht so gut performt, wie es sein müsste.
Ja, ich mache kurz und schmerzlos weiter. Auch bei mir, das größte Problem bisher für den HSV ist für mich, dass wir keinen Knipser haben und dass wir auswärts keine Spiele gewinnen. Das ist so das, wo man noch dran arbeiten kann. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Hoffnung, nachdem wir kurz draufgehauen haben. Bent, darauf hoffe ich in der Rückrunde.
Erstmal, dass die Ruhe im Vereinsumfeld, die momentan da ist, dass die bleibt und dass bei vielen HSV-Fans das Bewusstsein dafür bleibt, dass es nach wie vor nur um den Klassenhalt geht. Ne? Auch wenn man jetzt vor der Winterpause gut dasteht, das kann das einzige Ziel sein. Das ist ein richtig langer Satz. Und dass wir noch einen Stürmer holen.
Ja, aber schön gesagt, wichtige Sachen drin. Ich habe, dass ein Knipser kommt, der häufig netzt und dann, bin ich ehrlich, kommt der Rest ehrlicherweise von allein. Wenn du einen Knipser hast, dann gewinnst du vielleicht auch mal auswärts ein paar engere Spiele. Dann bleibt das Umfeld ruhig. Also ich glaube, an diesem Knipser, wenn wir den kriegen würden, hängt sehr viel. Ehrlicherweise, was für den weiteren Verlauf. Und jetzt habe ich es angekündigt, schauen wir zurück, Bent. Du hast es für uns vorbereitet auf die Transfers aus dem Sommer. Jetzt mal eine Halbserie, können wir die, finde ich, ganz gut benoten oder fanden wir, dass man die ganz gut benoten kann. Und wir haben dann auch dementsprechend mal Noten mitgebracht. Aber du führst uns da jetzt mal so durch.
Genau, ich habe die Transfers mitgebracht in der Reihenfolge, in der sie bekannt gegeben worden sind. Beginnt bei Nicolai Remberg und abschließend bei Fabio Vieira. Wir werden jeweils Noten geben. Ich sage zu jedem Spieler kurz 1-2 Sätze. Das wird wirklich knapp. Nur, was hat ihn ausgezeichnet? Wie kann man sozusagen die bisherige Saison für den Spieler betiteln? Und ja, wenn ihr an die Spieler denkt, könnt ihr euch ja vielleicht auch mal im Kopf überlegen, welche Note würde ich geben, und wenn eure Note besonders stark von der unseren abweicht, dann schreibt uns doch, warum das so ist und warum wir uns vielleicht auch irren. Wir beginnen mit Nicolai Remberg, den wir jetzt gerade eben schon sehr gelobt haben und für den sich natürlich eine gewisse Benotung aufdrängt. Ich sage das nochmal, für 2,4 Millionen aus Kiel gekommen, hat in der Liga immer über 90 Minuten gespielt, außer gegen Hoffenheim, da war er gesperrt. Ansonsten ein absoluter Dauerbrenner im Team des HSV und ja, ein ganz wichtiger Spieler auf dieser Abräumeposition vor der Defensivreihe. Und Tim, ich würde mal den Ball direkt zu dir spielen. Welche Note hast du für ihn?
Naja, ist meine Überraschung der Saison. Wenn du überlegst, wir haben ihn für 2,4 geholt und sein Marktwert ist mittlerweile das dreifache Wert, laut Transfermarkt.de. Allein schon in dieser Halbserie oder das knapp über die Hälfte auf jeden Fall 5 Millionen zeigst du mir gerade, das ist doppelt so viel auf jeden Fall. Ja, ich komme hier nicht um die 1 rum. Für mich ist das eine Note 1, das ist ein Top-Transfer für den HSV gewesen.
Ja, ich habe auch die 1. Müssen wir jetzt auch nicht mal wiederholen. Gut gemacht von denjenigen, die ihn da gescoutet und geholt haben. Und ja, deren Spieler hat sich entsprechend weiterentwickelt. Der zweite Transfer war John Turenariga, kam ablösefrei aus Gent und war zu Beginn der Saison verletzt. Vertrat dann später Daniel Elfadli unter anderem in den wichtigen Spielen gegen Dortmund, Stuttgart und Bremen auf der linken Innenverteidigerposition. Und ja, konnte da vielleicht so ein bisschen die Meinung einiger HSV-Fans, die sich in der Vorbereitung manifestiert hat oder auch nicht, nochmal so ein bisschen revidieren. Und deswegen die Frage wieder, welche Note hast du für Jordan vorbereitet?
Jordan, und wenn man Jordan beim HSV beschreiben will, würde ich dieses Gattuso-Meme, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Sometimes Maybe Good, Sometimes Maybe Shit, der Ausschnitt von der Pressekonferenz. Ich finde, das trifft auf Jordan Torunarigas Leistung bisher beim HSV zu. Er hat sehr gute Spiele gemacht, wo ich ihn auch ausdrücklich loben möchte, gerade jetzt in den letzten Wochen, wo er für Daniel Elfadli eingesprungen ist. Hat aber echt Startschwierigkeiten gehabt und ist eigentlich ja geholt worden, um der Abwehrchef zu sein. Das sollte ja nicht gar nicht Luka Vučković sein. Und ich glaube, Luka Vučković ist auch geholt worden, weil Torunariga weder in der Saisonvorbereitung noch in den ersten Saisonspielen so richtig überzeugt hat, ehrlicherweise. Und manchmal gut, manchmal schlecht, komme ich am Ende bei befriedigend raus und gebe eine 3.
Ja, ich habe ja auch eine 3 stehen. Ich würde auch sagen, wenn er die Spiele gegen Dortmund, Stuttgart und so weiter nicht so gut gespielt hätte, dann wäre das auch hier bei mir auch keine 3, muss ich ehrlich sagen. Er hat gezeigt, dass er wirklich Qualitäten im Verteidigen hat, also was Infight und weiß nicht, 1 gegen 1 angeht, da ist er gut. Aber so Qualitäten im Spielaufbau und sowas, die sind sicherlich auch da, aber man muss sagen, da haben andere Spieler vielleicht ein bisschen die Nase vorn. Du hast gesagt, er ist als potenzieller Abwehrchef gekommen, müsste sich jetzt vermutlich, wenn Elfadli wieder fit ist, sogar mit ihm um den Stammplatz so ein bisschen streiten. Und ja, unter der Prämisse geht es dann vielleicht auch über eine 3 gerade nicht hinaus bei ihm. Der nächste Spieler, Rayan Philippe, für 2,5 Millionen aus Braunschweig gekommen, war in der vergangenen Zweitligasaison einer der auffälligsten Spieler bei der Eintracht und man kann sagen, auch in der zweiten Liga insgesamt. Er stand tatsächlich in allen 15 Erstligapartien des HSV auf dem Platz, nicht immer von Anfang an, hat irgendwie so eine bummelige Startelfquote von 70% und ist mit 4 Toren zusammen mit Albert Sambi-Lokonga auch der derzeit beste Schütze des HSV. Das ist jetzt nicht berauschend, aber gehört hier, denke ich, auch nochmal erwähnt. Er hat beim HSV vor allem auf dem rechten Flügel und nicht auf der 9er Position gespielt. Und ja, Tim, welche Note für Monsieur Philippe?
Für den Monsieur eigentlich genau das gleiche wie für John Torunariga, wenn ich ehrlich bin. Die Bewertung ist ähnlich. Also gute Spiele gehabt, aber auch sehr schlechte Spiele gehabt. Bei ihm vielleicht ein bisschen wohltuend, ihm zum Vorteil gereichend, dass er nicht wie in Braunschweig auf seiner Stammposition spielt, ist eher ein Neuner, sondern auf dem rechten Flügel, im Nordderby dann mal als Neuner eingesetzt, aber da auch überhaupt nicht überzeugt, wenn wir mal ehrlich sind. Ich komme wieder bei der 3 raus, ehrlicherweise. Vielleicht mit einem kleinen Minus, aber es ist eine 3 für mich.
Ja, Match habe ich ja auch stehen. Eine 3 auch aus den genannten Gründen. Hat gute Spiele gehabt. Hat Spiele gehabt, in denen er einfach abgetaucht ist, nicht wirklich präsent war. Und ja, ich würde sagen, ist trotzdem ein sinnvoller Transfer gewesen. Gehen wir weiter. Nicolas Capaldo ist vor dem Testspiel gegen Kopenhagen, bei dem wir ja auch waren im Sommer, als Neuzugang bekannt gegeben worden. Und er kam für 2,1 Millionen aus Salzburg, ist eigentlich Sechser, spielt beim HSV nach der Verletzung von Wamed Omari, aber in der Innenverteidigung hat er, glaube ich, so ein bisschen eine neue Position für sich entdeckt. Macht das, finde ich, richtig gut. Und Tim, welche Note für Kapi?
Schwierig. Am Anfang der Saison wenig gespielt dann tatsächlich irgendwann. Dann hast du gesagt, kam die Wamed Omari Verletzung. Und dann auf einer ganz anderen Rolle, als man hat ihn ja eigentlich so als den Ludovic Reis-Ersatz verkauft ursprünglich mal.
Ja.
Das ist er ja nun jetzt nicht. Aber ich habe absolutes Herz für El Luchador, für unseren Kämpfer, wie der sich aufreibt jedes Spiel. Auch jetzt wieder gegen Frankfurt ist er das Feld rauf und runter gearzt. Ich kann aber keine 1 geben, wenn er die Hälfte der Hinserie Bankspieler war. Deswegen gebe ich eine 2. Aber kann vielleicht bis zum Ende der Saison auf eine 1 ansteigen. Gebi, sage ich auch ehrlich.
Ich habe auch eine 2 stehen, einfach weil, ja, so ein bisschen, es fehlt auch so ein bisschen was für die 1. Ich kann auch nicht so hundertprozentig sagen, was es ist. Vielleicht, weil man irgendwie das Gefühl hat, er könnte es tatsächlich auch noch besser. Aber gerade was so die kämpferische Leistung angeht, imponiert mir das häufig, was er so auf den Platz bringt. Und deswegen ist gut hier auf jeden Fall, denke ich, die richtige Bewertung. Weiter geht's. Yusuf Paulsen. Für 1 Million aus Leipzig gekommen und kam im HSV aufgrund zahlreicher Verletzungen nie so richtig in Schwung. Für ihn stehen nur 202 Bundesliga-Minuten zu Buche, allerdings auch das wichtige Tor im Nordderby gegen Bremen. Was machen wir daraus?
Das ist,
Ja.
glaube ich, ist ja, man muss erstmal durchatmen. Es ist auch die schlechteste Note, die ich hier vergebe. Ich möchte aber davor erstmal loswerden, dass ich es schade finde, dass viele HSV-Fans auf ihn persönlich jetzt so einhauen nach der neuen Verletzung. Ich habe da auch mich auf WhatsApp mit einigen Leuten ein bisschen behakt, weil ich da in gewissen Gruppen, Chatgruppen, weil ich da nicht mit einverstanden war. Weil ich der Meinung bin, dass man kann dem Spieler nicht vorwerfen, dass er verletzt ist. Und Yusuf Paulsen ist nun mal 8 Jahre Dreifachbelastung mit RB Leipzig als totaler Stammspieler gegangen. Im letzten Jahr dann schon den Stammplatz verloren, aber die Jahre davor hat er super viele Spiele gemacht. Mehr als jeder Dauerbrenner beim HSV in den letzten Jahren. Deutlich mehr. Plus Nationalmannschaft. Und das wichtige Tor gegen Bremen hat er geschossen, das hast du gesagt. Aber man, dafür, dass er ja eigentlich geholt wurde, wir alle dachten, geil, wir haben den Startelf-Stürmer zum Schnapperpreis jetzt bekommen für 1 Million. Und er gar kein Faktor ist, und dann dazu noch diese Causa mit der Kapitänsbinde. Ich gebe eine 4-. Ich kann keine 5 geben, ehrlicherweise. Es tut, weil es mir im Herzen weh tut, eine 5 zu geben, aber eine 4- muss es schon sein.
Ich habe auch eine 4, angesichts dessen, dass man es ihm nicht ankreiden kann. Auf der anderen Seite bin ich schon auch irritiert darüber, wie sein Fitnesszustand zu sein scheint. Also ich hätte gedacht, dass das schon noch ein bisschen mehr im Tank ist. Dass er jetzt nicht jedes Spiel um 90 Minuten geht, war, glaube ich, auch vorher jedem klar. Aber ja, es scheint auch so total offen, wann er jetzt wie wieder fußfest oder auch nicht. Es ist irgendwie eine merkwürdige Situation. Und du hast es mit dieser Kapitänskause angesprochen. Ist schwierig. Ich habe hier, wie gesagt, auch nur 4 stehen und würde sagen, wenn man eine schlechtere Note geben wollen würde, müsste man da auch die Verantwortlichen, denke ich, so ein bisschen wieder ins Boot holen, die diesen Transfer eingetütet haben. Und das bitte nicht auf dem Rücken des Spielers austragen, weil der schon gestraft genug damit, dass er halt ständig verletzt ist. Ja. Kommen wir zu einem weiteren Spieler, der tatsächlich noch weniger gespielt hat für den HSV. Und das ist Daniel Peretz, Torwart, ausgeliehen vom FC Bayern. Kein Bundesliga-Einsatz, stand zweimal im Pokal im Tor gegen Heidenheim und gegen Holstein Kiel. Und ist eigentlich so gar nicht zu bewerten für uns, oder?
Ja, ist halt ganz schwer zu bewerten. Aus Sicht von Bayern und von Peretz selber ist das eine 6-.
Ja.
Die gibt es ja eigentlich nicht, aber die erfinde ich hier jetzt einfach mal. Aus HSV-Sicht finde ich das immer noch keinen schlechten Deal. Klar hat es ein bisschen Unruhe reingebracht, aber auch nicht so sehr, dass man das Gefühl hat, es hat jetzt die Mannschaft auseinandergewirbelt. Und du brauchtest einen Ersatz für Matteo Raab, der, wenn ich es richtig im Kopf habe, da auch sehr kurzfristig zur Union Berlin gewechselt ist. Und Peretz, du hast einen Herausforderer geholt, du hast gesagt, okay, es hätte auch sein können, dass Peretz sich durchsetzt und der Stammelfkeeper wird, ne? Also aus Sicht des HSV finde ich es nach wie vor sinnig, diese Leihe getätigt zu haben. Sie hat sich für den Spieler jetzt einfach nicht rentiert, aber das ist manchmal bei Leihgeschäften so. Das sieht man auch bei unseren Leihspielern, dass sich manche rentieren und manche nicht. Aus HSV-Sicht, wie du hast gesagt, wir können es nicht richtig bewerten und dann komme ich halt bei einer Okay-Note raus und das ist für mich eine 3.
Ich habe ihn in 3- stehen. Er hat gegen Kiel schon gezeigt, was er kann, würde ich sagen. Und dieser Torwart ist zu gut, um nur auf der Bank zu sitzen. Ich glaube, da kann man sich drauf einigen. Ansonsten, so die Leihe an sich, das Geschäft an sich, würde ich auf jeden Fall nicht mit einer 3- bewerten, sondern schlechter. Aber darum geht es ja hier auch nicht nur. Deswegen, ja, es wird, glaube ich, über den Winter dann auch eine Entscheidung darüber geben, ob er bleibt oder nicht. Ich vermute, dass er bleiben wird. Ja, kommen wir zum nächsten Spieler, der auch nicht mehr so richtig präsent war in den letzten Wochen, allerdings verletzungsbedingt wieder mal, war mit Omari, kam per Leihe von Stade Reims und verletzte sich am 5. Spieltag gegen Union und fällt seitdem wirklich auch komplett aus. Hat nicht 1 Minute mehr gespielt, ist auch nicht im Kader gewesen. Und ja, wir können deswegen nur die Spiele Gladbach, St. Pauli, Bayern und Heidenheim, Stück weit auch noch Union hier als Bewertungsgrundlage heranziehen für Wahmet Omari. Wie fällt dein Fazit aus?
Also die ersten 5 Spiele dachte ich, okay, cool, wir haben einen wirklich guten Stammspieler für die Bundesliga geholt und war auch positiv überrascht von ihm. Jetzt ist er verletzt, das kann ich ihm nicht vorwerfen. Das ist eine üble Verletzung, aber wenn man sich die Szene anguckt, ist es ja auch unglücklich und das ist jetzt ganz anders, finde ich, zu bewerten als Paulsen, weil das ist einfach eine schwere Verletzung, passiert jedem Mal und gerade jungen Profis. Ich komme wieder bei der 3 an, ehrlicherweise, weil an sich ist das ein guter Deal, den zu leihen. Die Kaufoption ist ja auch nicht so hoch und wenn der kommt ja jetzt auch zurück, Serie zurück und dann ist es, finde ich, schon mal gut, ihn überhaupt erstmal wieder im Kader, wahrscheinlich dann erstmal auch auf der Bank, aber zu haben und zu wissen, man hat jemanden, auf den man sich im Notfall verlassen kann. Und deswegen würde ich sagen, dass das trotzdem ein guter Transfer war. Natürlich jetzt ärgerlich, dass er dem HSV so lange nicht helfen konnte, aber da steckt man nun mal nicht drin. Und deswegen ist es für mich eine 3, sonst wäre ich vielleicht sogar höher, wenn der hier das ganze Jahr Stammelf gespielt hätte.
Mich hat er mit seinen Einsätzen nicht so überzeugt wie dich, aber ich bin auch bei einer 3, bei einer 3 minus allerdings. Ich sehe ein Problem und zwar, sollte er jetzt wiederkommen, müsste der richtig kämpfen, um wieder zu spielen, oder? Und der ist halt nur geliehen. Und es könnte sein, dass ihm diese Verletzung noch ein zweites Mal richtig bitter zu stehen kommt, nämlich dadurch, dass er nicht die Chance bekommt, sich beim HSV nochmal zu präsentieren. Der Verein hat ja auch sozusagen seine Reha begleitet, bemüht sich auch zu zeigen, er ist Teil des Teams und das finde ich auch gut. Ja, ich gehe trotzdem nicht davon aus, dass sie ihn auf kurz oder lang nochmal in der HSV Startelf sehen werden. Ich habe da irgendwie so ein Gefühl. Und würde sagen, wir gehen mal weiter zu Georgi Gochulaischwili, der ja mit Omari quasi so im Doppelpack auch verpflichtet worden ist. Die fuhren dann zusammen ins Trainingslager, kamen zusammen im Trainingslager an. Gochulaischwili ist ausgeliehen von Schachtel Donetsk, war vorher an den FC Kopenhagen verliehen. Und ja, ist ein Spieler, der von uns auch so ein bisschen eingeklagt worden ist als die Rechtsverteidiger-Alternative zu Mikkel Borsis. Und der jetzt aber irgendwie so in den letzten Wochen nicht, offensichtlich nicht mehr die Nummer 1 war. Ich kann mir das nicht so richtig erklären, woran das liegt, aber ja, er hat nicht immer gespielt. Welche Note gibst du ihm? Ich glaube, ich hätte ihm vor einem Monat eine andere Note gegeben als jetzt.
Ja, voll. Aber bevor ich dazu komme, gebe ich dir erstmal deine Blumen, wenn du sie dir selber nicht gibst. Das war dein Vorschlag, dein
Ja, das stimmt.
Transfervorschlag. Das darf hier auch gerne so benannt werden. Den Spieler hast du gescoutet, rausgefunden und dann hat der HSV anscheinend eine Halbzeit HSV gehört und sich den dann nochmal angeguckt danach. Nee,
Ja.
Spaß beiseite, aber er war auf jeden Fall schon, hast du ein sehr gutes Gefühl bewiesen. Ja, Anfang der Saison hätte ich wahrscheinlich eine 2 gegeben. Jetzt zum Ende muss man eigentlich fast schon eine 4 geben, weil er nur noch von der Bank kam. Und irgendwie seinen Stammplatz gerade verloren zu haben scheint, warum auch immer. Aber er hat es auf jeden Fall geschafft, dass Mikkel Bronsis und Jatta an ihn rangerückt sind, leistungstechnisch. Und das muss schon was heißen, ehrlicherweise. Ich komme am Ende, wenn ich zwischen einer 2 und einer 4 liegt, glaube ich, die 3, ne? Dann komme ich halt bei einer 3 raus.
Ja, ich habe auch eine 3. Und ich kann es mir nicht so richtig erklären, warum er jetzt plötzlich in diesen Dreierkampf mit Jatta und Mikkel Bronsis verwickelt ist. Aber du hast gesagt, das ist schon bezeichnend. Wir sehen auch die Leistung im Training nicht. Klar, er ist so ein bisschen ungestüm. Vielleicht liegt es daran, ne? Und er weiß nicht, macht doch hinten vielleicht nicht immer ganz so dicht, wie man sich das wünschen würde. Aber ich finde, vom Einsatz her ist es wirklich einfach, ist es einfach cool, dem Jungen zuzusehen, wie der da auch immer hoch und runter rennt. Deswegen ist vielleicht eine 3 plus, gebe ich mal.
Ja, okay. Ist ja auch dein
So.
Spieler, musst du auch wohlwollender benoten als ich.
Kommen wir zu The Man, Luka Vucevic. Machen wir kurz.
1.
Ja, eine 1. Die 1 plus gibt es ja wie die 6 minus nicht, aber sonst, obwohl
Nee.
die 15 Punkte ist eine 1 plus. 14 ist eine 1, 15 Punkte ist eigentlich eine 1 plus.
Ja,
Also die würde ich dann hier auch vergeben.
dann 1 plus, wenn wir das machen. Da führt nichts. Vielleicht kann man das Plus abziehen, weil es nur eine Laie ist.
Okay,
Und
stimmt, ja.
du den nächsten Sommer auf jeden Fall ersetzen musst. Und das wird die Mammutaufgabe der nächsten Transferperiode.
Das
Den zu
stimmt.
ersetzen irgendwie.
Und dann kommen wir noch zu den beiden Deadline-Day-Transfers, die der HSV getätigt hat. Der erste ist Albert Nambi-Lokonga, den wir jetzt hier auch schon gepriesen haben. Und ich frage dich natürlich nach deiner Note, Tim.
Für 300.000 geholt. Aber den Output leistungstechnisch im Gegenzug bekommen, das ist eine 1. Da komme ich nicht dran vorbei.
Ich habe tatsächlich nur ein 2+ in Anführungszeichen, weil ich sagen muss, ich glaube, der Spieler kann sogar noch mehr, als er bisher gezeigt hat. Und das hat er ja auch selbst gesagt, dass er aus einer Verletzungsphase auch kam und dass weiß nicht, seine Karriere irgendwie in den letzten Stationen noch nicht hundertprozentig so verlaufen ist, wie er sich das vielleicht erhofft hatte. Ich gebe dir recht, wenn man sich den Transfer an sich anguckt, dann ist es eine 1. Wenn man sich sozusagen den Output auch des Spielers anguckt, das ist für mich in Anführungszeichen nur eine 2+, die aber zu der 1 sozusagen strebt. Um es mal so zu formulieren. Und ja, der letzte im Bunde ist Fabio Vieira, der vor dem Marktwert-Update den höchsten Marktwert im HSV-Kader hatte. Mit 20 oder 22 Millionen auf jeden Fall lag er über Vuskovic. Jetzt ist es natürlich Vuskovic selbst. Welche Note gibst du dem Transfer von Fabio Vieira zum HSV? Ist auch eine Laie übrigens, das habe ich bei Sami Lokonga eben nicht gesagt. Sami Lokonga hat es gesagt, ist für 300.000 gekauft worden, Fabio Vieira ist geliehen.
Ha, das ist. Ges oh, da, oh, jetzt bringst du mich hier in eine Lage, ey. Ja, ich wünschte, ich könnte ihn besser benoten. Aber wenn wir uns die Fakten mal angucken, ist er vor allem bekannt dafür, zweimal vom Platz geflogen zu sein. Hat ein Tor und ich glaube, hat er zwei Vorlagen. Warte mal, das mache jetzt mal eine Quick-Recherche. Ich habe das Transfermarktprofil hier gleich griffbereit. Moment, dass wir jetzt einmal wissen, was er für einen HSV an Werten hat. Ein Tor und drei Vorlagen. Das ist aber immer noch nicht der Scoring-Output, den ich mir von dem Fabio Vieira wünsche, ehrlicherweise. Sondern ich habe eigentlich erwartet, dass der super viele Scorer macht für den HSV. Also, dass der jetzt vielleicht schon bei 7, 8 Scorern steht, Vorlagen und Tore zusammengenommen. Klar, natürlich hätte er ein Tor mehr haben können jetzt gegen Frankfurt. Fremdet vielleicht auch ein bisschen mit dieser halbrechten Position, in die er jetzt zwangsweise geschoben wird. Aber dafür, was ich mir auch selber erhofft habe und was ich jetzt bisher bekommen habe, kann ich nicht besser als eine 3 geben, ehrlicherweise. Ist vielleicht ein bisschen kontrovers, aber besser kann ich ihn gerade noch nicht bewerten, ehrlicherweise. Sind andere deutlich stärker aktuell als Fabio Vieira.
Ja, ich habe ja auch eine 3 stehen, ähnliche Begründung wie bei Sami Lokonga, nur ein bisschen drunter. Das Potenzial ist einfach größer als eine 3 und größer als das, was er bisher gezeigt hat. Und gerade was so die Torgefahr, konkrete Torgefahr durch Torvorbereitung, Torabschlüsse und so weiter angeht, ist da noch Luft nach oben. Und ja, wird spannend sein zu sehen, ob er das auf den Platz bringen kann. Glaubst du, dass er bleibt über die Saison hinaus? Es hängt
Nein.
natürlich auch mit dem Klassenerhalt zusammen. Ich glaube auch nicht, dass er bleibt. Mich würde es wundern.
Nee, also der HSV kann sich keine Ablöse von 20 Millionen leisten. Also, wer mir das erzählen möchte, auch mit, ja, wir haben ja so gut gewirtschaftet und so, das ist ein Argument, was ich sehr oft höre, wenn ich mit Leuten darüber diskutiere, aber nicht so gut, dass wir uns jetzt direkt im zweiten Jahr einen 20 Millionen Transfer leisten können.
Ja, und die
Und
würde man auch angesichts der bisherigen Leistung nicht zahlen, oder?
nee, also. Das Problem ist, angesichts der aktuellen Leistung hast du niemanden, der bereit ist, mehr als 20 Millionen zu bezahlen. Und du müsstest ja eigentlich die ziehen, so wie Nürnberg das mit Tsimas letztes Jahr gemacht hat. Zieh die Kaufoption, verkauf ihn für den Sommer schon weiter an Brighton für dann 35 statt 20 Millionen, hast 10 Millionen plus gemacht. So war ja auch wahrscheinlich der Gedanke vom HSV. Aber aktuell kauft doch Vieira keiner für 25 Millionen.
Nee, das ist das, was ich meine.
So, und wenn du nicht mit plus rausgehst, musst du ihn eigentlich einfach wieder ziehen lassen, ehrlicherweise. So, vielleicht kannst du dann mit Arsenal noch mal reden, wenn der Markt nicht da ist, ob du den nächstes Jahr für deutlich weniger als 20 Millionen fest verpflichten kannst. Dann könnte man überlegen. Aber auch da muss eigentlich eine deutliche Leistungssteigerung in der Rückrunde her, um das zu rechtfertigen. Aber Bent, ich gebe dir auch noch mal eine Frage zurück. Wenn ich mir jetzt so meine Noten angucke, klar, Yusuf Paulsen, aber abseits davon war das schon, wenn man überlegt, wie viele Abgänge, wie viele wichtige Spieler der HSV verloren hat. War das jetzt zumindest auf Halbzeit betrachtet bisher eine sehr gute Transferperiode für den HSV im Sommer, oder?
Ja, finde ich auch. Also Paulsen ist sicherlich die einzige Enttäuschung, mit Abstrichen auch Torunariga so ein bisschen, aber ansonsten gebe ich dir recht. Echt gut gemacht von den Beteiligten in der Scouting-Abteilung.
Ja, großes Lob im Rahmen der Möglichkeiten, weil natürlich jetzt auch das Argument kommen kann mit den Laien, aber im Rahmen der Möglichkeiten, die der HSV als Aufsteiger nun mal hat, das Maximum rausgeholt und jetzt geht es halt in den nächsten Jahren darum, daraus aus diesem Fundament, was man jetzt hoffentlich legt in der Bundesliga, einen beständigen Kader zu bauen, der dann über Jahre hinweg sich weiterentwickeln kann. So, weitermachen kann man damit ja schon jetzt ab 1.1. In 8 Tagen ist nämlich, oder in 9 Tagen ist ja Neujahr. Und dann startet aber auch die Transferperiode, die genau einen Monat lang geht. Und wir dachten, wir gucken mal so ein bisschen, was könnte jetzt im Winter passieren. Ich habe erstmal so ein bisschen auf den HSV geguckt. Und dann, weil wir ja, wie gesagt, jetzt einen Tag vor Weihnachten rauskommen und auch aufnehmen, haben wir beide auch noch einen Wunschzettel vorbereitet, den wir dann vortragen werden und den uns der HSV-Weihnachtsmann Klaus Koster hoffentlich erfüllen wird. Fangen wir erstmal an, was kann passieren. Ich habe das so ein bisschen einkategorisiert in unterschiedliche Kategorien bei den Spielern. Die erste ist, dieser Spieler soll gehen. Dazu gesagt, ich berufe mich hier auf Medienberichte, vor allem aus der Bild-Zeitung, die da aber sehr viel zu gemacht haben zu dem Thema, oder hat selbst von sich aus signalisiert, dass er gehen will. Der erste, der gehen soll, ist Silvan Hefti. Ist, denke ich mal, logisch, hat nach der Vorbereitung keine Rolle mehr beim HSV gespielt, steht gar nicht mehr im Kader, ist auch in meinem Kopf ehrlicherweise gar nicht mehr präsent, wenn ich an Spieltagskader denke. Trainiert teilweise, glaube ich, auch gar nicht mit der Mannschaft, wenn ich es richtig mitbekommen habe, sondern mit dem Reha-Trainer irgendwie. Aber verkaufen wird man ihn leider wahrscheinlich nicht können, weil er, glaube ich, bis 2029, 28 oder so beim HSV unter Vertrag ist. Auf jeden Fall sehr lange. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der im Sommer vielleicht mit Kaufoption per Laie irgendwo hingeht. Vielleicht zurück in die Schweiz oder nach Italien oder so. Sowas kann ich mir gut vorstellen. Der zweite, der gehen soll vom HSV aus, ist anscheinend Noah Katterbach. Linksverteidiger, zwischendurch degradiert worden, hat gar keine Chance auf den Kader. Ist gar keine Herausforderung für Mio Muheim aktuell. Da scheint es auch menschlich zwischen Polzin und Katterbach einfach auch nicht mehr zu passen. Er hat ihn zwar wieder begnadigt, so mehr oder weniger, aber das scheint einfach durch zu sein, das Thema. Und vielleicht ist es für Noah Katterbach auch ein guter Punkt, um nochmal woanders neu anzufangen. Aber ist schon eine Personalie, wo man mal wieder sagen kann, Talent ist halt nicht alles, ne? Ich meine, der Junge hat auch die Fritz-Walter-Medaille gewonnen. Hat sich bei Köln nicht durchgesetzt, nachhaltig. Hat sich bei Hamburg jetzt nicht nachhaltig durchgesetzt. Vielleicht muss man auch ein bisschen auf den Spieler gucken. Ich vermute mal nicht, dass es nur an Köln und dem HSV liegt, dass er sich da nicht durchgesetzt hat nachhaltig, sondern da wird wahrscheinlich auch eine Prise Eigenschuld vom Spieler dabei sein. Er hat jedenfalls keine Chance auf den Kader und ebenso keine Chance auf den Kader hat Ansi Suhonen, der jetzt die Halbserie nach Schweden ausgeliehen war, dort aber abgestiegen ist, immerhin eine gute Leihe für sich gehabt hat, sehr viel gespielt hat, ein sehr schönes Tor geschossen hat, ein Fallrückzieher-Tor nach einer Ecke, was auch so durch die HSV-Welt gegeistert ist. Aber auch mit ihm wird einfach nicht geplant und deswegen ist auch, glaube ich, für Ansi Suhonen ein guter Zeitpunkt, jetzt den HSV zu verlassen. Und jemand, wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass der Verein dahinter ist, aber der in dieses hat selbst signalisiert, beziehungsweise laut Bild hat sein Berater das signalisiert, dass er gehen will, ist Jonas Meffert. Letzten Jahre ein Dauerbrenner als so diese Holding Six gewesen im 4-3-3 des HSV. Dann jetzt unter Merlin Polzin in der Bundesliga nicht so wirklich eine Rolle gespielt und man, finde ich, sieht ihm auch an, dass die Bundesliga nicht ganz, und das, da will ich ihm nicht zu nahe treten, aber nicht ganz in meinen Augen seine Kragenweite sportlich ist. Und vielleicht ist Holstein Kiel, die Gerüchte gibt es ja ganz aktiv, selbst die Lokalmedien in Kiel berichten da ja schon drüber, also nicht nur die Hamburger Medien, sondern auch die Kieler Lokalmedien mit den Kieler Nachrichten. Und vielleicht ist das für ihn sogar der gute Schritt zurück nach Kiel, in ein ruhigeres Umfeld, ist nicht weit weg von Hamburg, kann man theoretisch sogar erstmal noch eine gewisse Zeit in Hamburg wohnen bleiben, theoretisch und da hochfahren. Ja, wäre schade, irgendwo menschlich ihn zu verlieren, aber der HSV scheint es aktuell neben ein, zwei Spielern, die kommen sollen, auch auf Kaderverkleinerungen angelegt zu haben. Und vielleicht ist Jonas Meffert, wenn er einfach überhaupt nicht spielt, dann einfach eine Option, ihn nach Kiel ziehen zu lassen. Die zweite Kategorie ist, könnte von sich ausgehen. Da habe ich Emanuel Ferrei und Emir Sahiti drin. Warum könnten die von sich ausgehen? Sie sind beide unzufrieden mit ihrer Rolle. Ich denke, der Verein würde sich Angebote anhören. Aber der HSV macht da jetzt keinen Druck nach allem, was man liest, hinter, dass die beiden gehen müssen, zwingend. Das könnte dann, wenn, vom Spieler kommen. Wiederum bleiben sollen jetzt wahrscheinlich Gui Ramos und Bakary Yatta. Beide haben wir bei beiden nicht gedacht. Ramos dann ja schon während der Vorbereitung sich so in den Kader gekämpft, Yatta jetzt in den letzten Wochen. Aber bei beiden, muss man sagen, haben sie sich verdient. Haben sie auf dem Platz auch zurückgegeben mit ihren Leistungen, dass sie das Vertrauen bekommen haben. Und beide sind, finde ich, zumindest gute Kaderoptionen für die Bundesliga. Da vielleicht die Frage an dich, oder würdest du da widersprechen?
Nee, absolut nicht. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass es gerade die beiden sind aus dem Reigen der Glücklosen und Aussortierten, die sich dann nochmal für den Bundesliga-Kader empfehlen. Aber ich finde es gerechtfertigt, gerade wenn man sieht, wie Ramos gekämpft hat. Das ist immer seine Qualität gewesen, ne, dass er auch über den Kampf und über Einsatz gekommen ist. Und bei Jatta muss man auch sagen, das, was man jetzt in den letzten 4 Spielen gesehen hat, das war okay. Und deswegen find ich's gut, dass die beiden offensichtlich wieder eine realistische Chance bekommen. Ist auch ein Zeichen an diejenigen, die jetzt vielleicht auch sich so ein bisschen weiter weg wähnen vom Startelfkader, vom Stammkader, dass es auch wieder andere Zeiten geben kann, wenn man weiter hart arbeitet.
Und das ist halt was, was gut ist, glaube ich, für die Moral auch im Training, in der Mannschaft und so, dass man immer das Gefühl hat. Und das hatte ich aber auch schon immer bei den dreien, bei Merlin Polzin, Loïc Favé und Richie Kroon, dass die auch echt ein Leistungsprinzipstrainerteam sind und auch wirklich einen Kader wollen, wo sie nach dem Leistungsprinzip gehen können und deswegen auch bereit sind, solche Sachen zu machen, die dann vielleicht auch unpopulär sind, aber die auf jeden Fall dann irgendwo auch funktionieren, weil die Spieler das Vertrauen genießen und deswegen. Und Gui Ramos, ganz ehrlich, gerade in dieser Rolle, dieses in der 90. ihn mit reinschmeißen, weil die Flanken wie bekloppt in den Strafraum fliegen, hat er jetzt schon ein paar Mal gezeigt, dass er da zumindest eine Gefahr sein kann. Und auch bei dem Dortmund-Tor kommt Königsdörfer, bin ich der Meinung, vor allem deshalb auch frei zum Kopf, weil er direkt hinter ihm Gui Ramos steht und der von den BVB-Verteidigern in dem Moment als größere Bedrohung ausgemacht wird. So, also von daher, beide bin ich voll fein, wenn die bleiben. Ich habe noch einen Sonderfall auf Watch, du hast ihn schon angesprochen oder wir haben schon über ihn geredet, das ist Daniel Peretz. Der ist logischerweise unzufrieden mit seiner Rolle als Torhüter Nummer 2. Zwischendurch, so um die Länderspielpause im Oktober, deutete so alles auf einen Leihabbruch hin, hatte man so das Gefühl. Aktuell, und ich berufe mich auch wieder auf einen Bildbericht und auch so auf das Gefühl, was man gerade hat, weil es extrem ruhig geworden ist, scheint es aber eher so, dass er in Hamburg jetzt das Jahr bleibt und dann vielleicht im nächsten Jahr vielleicht ganz von Bayern weggeht, um irgendwo die neue Nummer 1 zu werden. Mal schauen. Das ist auf jeden Fall was, was man, ich sag jetzt mal, auf Watch haben sollte als HSV-Fan. Da kann was passieren im Winter, da muss aber nicht zwingend was passieren. So, Ben, ich habe es angekündigt. Wir dürfen jetzt mal ein bisschen uns was wünschen. Was steht denn als erstes auf deinem Wunschzettel für den Kader für die Rückrunde?
Ein Stürmer, ein Neuner, ne? Ein Spielertyp, der meiner Meinung nach doch eher wieder in Richtung Robert Glatzel, Yusuf Paulsen geht. Nicht so sehr der Stürmertyp Ransol Königsdörfer. Und nach all dem, was man hört, scoutet der HSV in die Richtung ja auch schon seit längerem und soll sogar nach mehreren Stürmerprofilen suchen. Wenn es am Ende 2 werden, wäre ich natürlich auch dabei. Weil ich glaube, auch das täte dem Kader nicht schlecht, gerade wenn man sich die Verletzungsanfälligkeit von Paulsen und ja im Grunde auch von Glatzel in den letzten Jahren nochmal vor Augen führt. Und die Form von Ransol Königsdörfer, im Grunde ist das ja bisher nichts gewesen bei den dreien. Und deswegen muss das, denke ich, die erste Priorität im Transferwinter für den HSV sein. Was noch, wir haben ja nach dem Hoffenheim-Spiel auch so ein bisschen über die Linksverteidigerposition, über linke Schiene und über Miro Muheim gesprochen und dass es gut wäre, wenn man da vielleicht nochmal ein Backup hätte, auch wenn es nur ist, dass da jemand ist, der ihm so ein bisschen Druck macht. Und deswegen würde ich sagen, wenn man einen guten Deal machen kann im Winter, vielleicht einen Spieler findet, der sich auf dieser linken Seite gut auskennt und der da als Alternative geholt werden könnte, dann sollte man das auch in Angriff nehmen. Das sind, denke ich, so die beiden Positionen. Und ja, nehmen wir jetzt mal an, Peretz geht doch. Wie gesagt, ich glaube es nicht. Dann bräuchtest du da natürlich auch noch jemanden. Ja, Deutschland ist ein Torwartland, ist immer dafür bekannt gewesen, sehr gute Torhüter auszubilden. Und ich glaube, dass man dann auch einen Torwart finden wird, der bereit ist, sich beim HSV in der Bundesliga als Nummer 2 hinter Daniel Heuer-Fernandes erstmal auf die Bank zu setzen. Da bin ich eher positiv gestimmt.
Und das schreibe ich so. Mein Wunschzettel sieht genauso aus. Ich habe auch einen Stürmer zusammengefasst. Königsdörfer trifft nicht. Paulsen ist ständig verletzt. Glatzel hat ein gutes Spiel gehabt, scheint aber insgesamt nicht das zu sein, was Merlin Polzin möchte. Deswegen muss der HSV hier unbedingt handeln. Dann, du hast es gesagt, Konkurrenz auf links außen, auf der linken Schiene, während die rechte Schiene stark umkämpft ist, hat Muheim halt keine Konkurrenz und damit so ziemlich Narrenfreiheit. Hier hätte ich gerne auch ernstzunehmende Konkurrenz, einfach um diesen Leistungsprinzip-Gedanken in der Mannschaft auch präsent halten zu können. Und du hast es gesagt, wenn Peretz geht, ein Backup-Torhüter, der, ich würde sagen, zwar ein guter Herausforderer ist, also soll es auch niemand sein, wo Ferro das Gefühl hat, okay, egal wie ich jetzt hier spiele, die stellen den eh nicht ins Tor, weil ich bin so viel besser. aber der auch klarkommt, wenn er der Torhüter 2 ist. Vielleicht jemand aus der zweiten oder dritten Liga holen, der da aber gut hält. Ein bisschen jünger vielleicht noch ist, vielleicht auch jemand mit Perspektive, der vielleicht, weil Ferro ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Und der Vertrag von Ferro läuft immer noch aus im Sommer, das dürfen wir nicht vergessen, auch wenn jetzt Gespräche angesetzt sind. Vielleicht jemand, wo man sagt, okay, der kann nächstes Jahr theoretisch Plug-in dann die Nummer 1 erstmal sein und wir müssen nicht sofort auf Krampf einen neuen Nummer 1-Torhüter holen, wenn es das mit Ferro schiefläuft mit den Gesprächen. Das wären auch so die drei Sachen, die ich ehrlicherweise haben will. Und hoffe ich mal, weil wir uns jetzt so wunderschön einig waren, dass das auch so kommt, ehrlicherweise.
Moin Mädels, was geht bei den HSV-Frauen?
So, dann kommen wir noch zu Moin Mädels. Und ja, was soll ich sagen? Schade. Die HSV-Frauen verkaufen sich teuer, aber unterliegen trotz einem wirklich schönen Traumtor von Svea Stolt. Wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt es euch mal an. Beim VfL Wolfsburg nach einer 1-0-Führung mit 1-3. Was bedeutet es jetzt? So überwintern die HSV-Frauen jetzt auf dem ersten Abstiegsplatz. Es gibt aber Grund zur Hoffnung. Aktuell sind es nur, ich sage bewusst nur, 2 Punkte Rückstand auf Essen, auf das rettende Ufer. Und im Januar geht es dann direkt zum Start genau gegen die Essenerinnen. Und zwar zu Hause, das ist das Schöne. Am 25.01., also 2 Tage nach dem Stadtderby, an einem Sonntag um 16.30 Uhr. Und Ben, das ist doch eine schöne Möglichkeit, um die Mädels zu unterstützen und so viele Fans wie möglich ins Stadion zu bringen, oder?
Genau, wir haben es ja letztes Mal schon gesagt, das Spiel ist vielleicht sogar das Wichtigste, um dann nochmal ordentlich eine Crowd zu mobilisieren im Volksparkstadion. Die Essenerinnen werden so eine Kulisse vermutlich nicht kennen. Vielleicht kann man dann gerade durch diesen Fansupport da auch nochmal den Unterschied ausmachen. Und ja, die Männer spielen am Freitag auswärts. Was heißt auswärts? Sie spielen in einem anderen Stadion in Hamburg. Und dann kann man sozusagen sein Heimspielfeeling sich dann am Sonntag abholen bei den Frauen. Ja. Je nachdem, wie der Verein das kommuniziert, finde ich es, glaube ich, gut, wenn man viele HSVer dort im Stadion bewegen kann.
Ja, und es ist halt fast schon wie so ein vorgezogenes kleines Finale für den HSV gegen den Abstieg, ne? Weil, also ich will es nicht beschreien, aber die Luft wird extrem dünn, wenn sie dieses Spiel verlieren und Essen auf 5 Punkte davonzieht. Dann wird die Luft extrem dünn, dann, weil so viele Spieler, die HSV-Frauen haben ein Spiel gewonnen in der Hinrunde. So, und dann musst du regelmäßig gewinnen, um 5 Punkte aufzuholen. Und, oder regelmäßiger, und das sehe ich noch nicht. Deswegen, wenn ihr Zeit habt, geht dahin, unterstützt die Mädels. Die brauchen das. Die haben jetzt auch erstmal Pause, um den Kopf klar zu bekommen. Aber die brauchen die Unterstützung. Damit kann man viel machen. Stübi hat es gesagt, dieses Stadion kann Tore schießen. Das kann es bestimmt auch bei den Frauen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und deswegen überlegt doch mal, ob ihr am 25.01. schon was vorhabt oder ob nicht ein Besuch im Volkspark für euch drin wäre. Und damit, Ben, würde ich sagen, schließen wir das Jahr 2025 ab bei einer Halbzeit HSV. Es war eine spannende erste Halbserie für uns. Wir haben ja jetzt auch ganz neu mit diesem Podcast gestartet. Ich denke mal, ich spreche jetzt einfach mal für uns beide. Wir wünschen den Leuten da draußen schöne, ruhige Feiertage. Beschäftigt euch auch gerne mal mit eurer Familie und nicht nur mit dem Hamburger SV, wenn ihr diese Folge zu Ende gehört habt jetzt. Und kommt gut ins neue Jahr. Wir sind ab der ersten ganzen Januarwoche, ich habe kurz überlegt, wie ich sagen will, sind wir wieder da. Also mit der Freiburg-Woche starten wir wieder hier in den Podcast. Davor nehmen wir beide uns jetzt auch mal, das hatten wir ja angekündigt, 2 Wochen, um mal ein bisschen die Energie aufzuladen und ein bisschen Zeit mit der Familie zu bringen und nicht die ganze Zeit wie so 2 Nerds den HSV rauf und runter zu studieren, damit wir für euch hier eine Folge machen können. Wir wollen uns aber auch bedanken an der Stelle für alle, die dieses Jahr regelmäßig eingeschaltet haben. Wir hätten das echt nicht gedacht, dass von Anfang an so viele Leute dabei sind und das hier hören. Das bedeutet uns sehr viel. Das wollen wir einmal zurückgeben über die Feiertage und damit bleibt jetzt eigentlich nur, wie gesagt, habt schöne Feiertage. Ben, hast du sonst noch was du loswerden möchtest?
Vor Weihnachten, ich lausche deinen salbungsvollen Worten hier ganz angetan. Kam nichts hinzuzufügen.
Sehr gut, dann, du hast es gesagt, frohe Weihnachten, kommt gut rein ins neue Jahr. Das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.